Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G ist wieder so eng bei mir, als ich spüre, als ob er in demselben Zimmer wäre, obwohl er eigentlich in einem anderen Bundesland ist. Big G, herzlich willkommen wieder und wie geht es dir?
Donald, schön von dir zu hören, mein Freund. Mir geht's blendend. Ja, Wochenende waren einige Highlights dabei, auch einige Lowlights. Ja, hab den gesamten Samstag, glaube ich, mit Rugby verbracht.
Ja, viele, oder?
Rugby und Dinner, genau. Und Freitagabend sogar auch noch. Du auch, denke ich mal, oder?
Ich war zu Hause alleine und habe mir einfach mal die Spiele angeschaut. Alles, was am Samstag lief. Und ja, ansonsten ja, war ganz entspannt eigentlich wieder so. Ja, Six Nations und so. Du hattest mich da ein bisschen überrascht letztes Wochenende, dass es halt irgendwie noch ansteht und hat sie irgendwie nicht so auf dem Schirm mehr.
Ja, das habe ich gemerkt. Deswegen hasst du mich.
Ja, ich hasse dich so, einfach so.
Nee, du hasst mich. Nee,
Sorry. Ich dachte, du meintest wie Rammstein, aber ist okay. Verstehe.
Lass uns direkt reingehen. Highlight des Wochenendes, Georgien-Schottland, denke ich, ne?
Genau.
Hast keine einfach, Minute geguckt, gehe ich mal von aus.
So, genau, das ist halt so irgendwie Jungmannschaft gegen eine Amateurmannschaft oder so war das, ne?
Ja, ich habe die Extended Highlights gesehen. Schottland hat angefangen, viel Druck innerhalb von 2 Minuten Versuch gelegt. Danach für 25 Minuten war es recht zäh, das Spiel. Es kam irgendwie, ja, dann kam es mal zu einer Maul von Schottland. Die Nummer 3 kommt irgendwie reingeflogen von der Seite und ich denke mir, spielt der Typ vierte Mannschaft oder so? Hat der die Abseitsregel nicht verstanden und wann eine Maul vorbei ist oder so? Also das war schon echt zäh anzuschauen. Und also so wie ich es gesehen habe, Schottland hat Georgien im Scrum und in der Maul waren sie überlegen. Und das ist ja eigentlich das Powerspiel von Georgien. Und wenn dann die andere Mannschaft dir da so viel entgegenzusetzen hat, dann wird es natürlich schwierig für dich, wenn du in deinen eigenen Stärken geschlagen wirst. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Georgier seit März auch nicht mehr richtig gespielt haben. Bis auf die Georgier, die in Georgien spielen. Aber die Liga ist natürlich nicht zu vergleichen mit Premiership oder der französischen Liga, sage ich mal so. Ne? Dazu Undiszipliniertheiten auch am Ruck, Straftritte schon mehr als 10, also zweistellig in der ersten Halbzeit. Das haben die Schotten natürlich gut ausgenutzt und in der Hintermannschaft hat Schottland wirklich aufgetrumpft in den letzten 20 Minuten, als die Georgier schon ein bisschen müde waren. Da sind dann wirklich noch 3-4 Versuche gefallen.
Aber also, jetzt haben wir wirklich so 2-3 Minuten über das absolut wertlose Spiel des Wochenendes gesprochen. Lass uns eher zu den tatsächlichen Highlights kommen und das wäre eher für mich so die Spiele. Also, dass die Six Nations wieder am Start waren mit Irland und Italien und auch das quasi Vorbereitungsspiel von Wales und Frankreich. Wo willst du lieber einsteigen?
Fangen wir mit dem ersten Spiel des Tages an, ne? Irland, okay. Italien oder nicht, ne? Du bist ja wahrscheinlich auch ein bisschen biased, sage ich mal so.
Ja, das kannst du auf jeden Fall sagen. Ich habe es auf jeden Fall gesehen, ganzes Spiel ganz in Ruhe geguckt mit einem Freund zu Hause. Fand auf jeden Fall, dass man ja gesehen hat, dass ein bisschen so was neuen Impuls da reingekommen ist.
Wo ich dich gleich unterbreche, apropos neu. Warum war Cooney nicht im Squad?
Warum war Cooney nicht im Squad? Also der einfach jetzt einige schlechte Spiele gespielt für Ulster und den Form von vor dem Lockdown nicht anzapfen könnte.
Okay, also einige schlechte Spiele haben da ausgereicht, dass der schon wieder, weil er war
der doch hat in nicht mal angefangen im Four Ulster, hat einfach, also ich meine, hat seinen Stammplatz teilweise auch verloren in seiner Clubmannschaft, kannst halt nicht mehr Nationalmannschaft spielen.
Okay. Gut. Ich dachte, man will aber sich darum kümmern, neue Leute reinzubekommen und wie vielleicht auch langfristig aufzubauen.
Ja, der ist irgendwie ein paar Tage jünger als Conor Murray, also so längerfristig wäre es halt nicht. Wenn wir gesprochen hätten im Frühjahr und die Six Nations ganz normal weitergelaufen wäre, dann natürlich, er war in Form seines Lebens. Wie gesagt, nach dem Restart genau, hat er seinen Stammplatz verloren und war also leistungsmäßig so ein bisschen nicht mehr da, wo er halt vorher war. Und Murray ist einfach der, der halt quasi einfach mal den Ruf hat, schon seit 2011 quasi Stammspieler und auch nicht so der beste Form seines Lebens, aber trotzdem die Qualität gezeigt. Und am Samstag fand ich auch, dass Murray außer seine gelbe Karte ziemlich stark war. Also sein schnelles Spiel, das er selber geht, hat er eher so selber in den letzten Jahren ein bisschen unterbunden, aber hat einfach einen krassen Pass und genau, bindet einfach gut die anderen Spieler halt schon ein.
Okay, wie hast du die erste, ich habe dich unterbrochen, wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
Ja, es war wirklich ja, so ein bisschen hin und her ganz am Anfang. Also Italien hatte so, meiner Meinung nach, so ein paar naive Sachen hat gemacht. Also ich fand so die Kickoffs, die Antritte wirklich direkt auf Standard zu kicken. Also das ist halt so ein bisschen Versuch, an den Stärken von England zu kommen. England hatte, falls die Leute sich erinnern können, im Frühjahr sehr oft versucht, tief den Gegner anzukicken und so 5 Meter vorm Aus, damit man keinen Platz hat zum Laufen. Oft war es aber so bei Italien, dass sie einfach direkt auf Standard gekickt haben und er einfach, ja, ein super starker Barfänger, Barträger ist und einfach immer gut Meter gemacht hat in 22. Fand das so ein bisschen naiv. Fand von Irland, dass es sehr gut war zu sehen, dass die neuen Jungs Connors und Keenan sich sehr gut einsetzen könnten. Also Keenan war super heiß, hat einen Versuch nach dem anderen gelegt.
Beide das erste Spiel für die Nationalmannschaft, ja? Ne?
Beide erste Spiel Nationalmannschaft.
Aki Keenan von Connacht, oder?
Hugo Keenan von Leinster. Okay. Bondi Aki ist langer Spieler für Connacht, ja, genau. Ah. Und Neil Connors für Leinster auch Nummer 7. Genau, also war gut zu sehen. Keenan hat auch einen tollen Versuch gelegt, das hat aberkannt wurde, weil James Ryan so ein, ja, wahrscheinlich so ein italienisches Spieler blockiert hat. Aber waren viele Leute, die unsicher waren über die Stellungsspiel von Stockdale, zum Beispiel auf Schluss. Ja. Rob Carney ist jetzt in Rente gegangen, natürlich.
Zu Western Jordan Force eigentlich, oder?
Genau, geht zum Western Force, spielt da, also hat so einen 6-Monaten-Vertrag unterschrieben, geht nach Australien.
Bist du der Meinung, Stockdale ist Fullback oder Winger? Weil, wie du schon gesagt hast, einige sagen, Stockdale ist im 1:1 als Fullback nicht optimal aufgestellt, oder?
Provokant, ja, ich wollte ein bisschen deine Frage beantworten, bevor du es überhaupt fragst, glaube ich mal. Also Larmer wäre quasi der Ersatz für Carney, also wer hat quasi auch im Leinster der Mann, der das hat übernimmt, nur hat vor, also einige Monaten hat er schon nicht so geglänzt, sage ich mal. Viele Leute sehen ihn, also Larmer, nicht als Fullback und eher so als Winger und das auch in Leinster dann. Und es ist auch natürlich entscheidend, wo du als Clubspieler stehst. Ne? Und eigentlich Keenan zum Beispiel, der dann auf Ecke stand, ist eigentlich gelernter Fullback, also Schluss, und hat oft das da gespielt natürlich. War auch sogar auf Schluss, wo Larmer dann auf Ecke gerückt ist. Also das ist so, um deine Frage zu beantworten, ist es halt sehr unklar, wer sozusagen den Fuß vorne hat beim ganzen Thema Fullback für Irland. Und das spielt sich auch zurück auf, dass keine in den Clubmannschaften wirklich gesetzt ist als Fullback. Ich glaube, wenn zum Beispiel Will Addison nicht permanent verletzt wäre, würde er viel mehr dort für Ulster spielen und dementsprechend wäre Stockdale auf der Ecke und dann würde Addison auch wahrscheinlich für Schluss zur Verfügung stehen für Irland. Aber wie gesagt, das ist alles so, ja, wenn. Stockdale ist, meiner Meinung nach, hat er die ganzen Qualitäten. Er ist ein Riesentyp, ist halt schon 2 Meter, eine ordentlich Kraft drauf, ist eigentlich gut unter hohen Bällen, aber hat einfach nicht genügend Erfahrung und Das Ding, was zum Beispiel Rob Kearney hatte, war dieses Stellungsspiel. Und das fehlt Stockdale so ein bisschen. Das sieht man oft, dass er ein bisschen so, es sieht, als ob er so hinsprintet irgendwo, weil er so ein, zwei Meter zu weit links startet oder ein, zwei Meter zu tief ist oder solches. Und das war immer so ein Kearney-Vorteil, dass er immer an der richtigen Stelle startet sozusagen. Und das ist halt irgendwie, was wir halt noch nicht auf in der Nationalmannschaft gesehen haben von Stockdale. Aber wie gesagt, am Wochenende jetzt, am Samstag, ziemlich gute Leistung gebracht. Einmal nach vorne von einem versucht, wo ein Ball in der Luft war, zu fangen, Knock-on sozusagen, Pass. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war von den Italienern nicht so wirklich unter Druck gesetzt und daher kann man noch nicht so 100% sagen, ob das die längerfristige Lösung ist, aber man muss einfach so irgendwie die besten Spieler auf dem Feld bringen, ne? Das ist halt so die Sache.
Okay, aber meinst du, langfristig wird diese Diskussion, ja, also du hast gesagt, es kommt darauf an, was die Leute bei sich im Club schon mal spielen, ne?
Ja.
Wer sonst verletzt ist und so, aber meinst du, diese Diskussion nervt irgendwann langsam die Spieler oder den Trainer oder?
Ich glaube einfach mal, diese Saison ist halt sehr unterbrochen gewesen. Ne? Wir haben ja vorhin über Cooney gesprochen. Cooney wäre für mich gesetzt auf 9 und jetzt komplett raus. Ne? Also es ist schon sehr turbulent, sage ich mal. Und es bietet Vor- und Nachteile. Also manche Leute, die gesetzt waren, sind jetzt eher so außer der Kader, außer der 22, 23. Ich glaube, zum Beispiel jemand wie Keenan und Lahme, also solche Jungs, das wird sich zeigen auf Club-Ebene, wer sich da wirklich etablieren kann als Nummer 1. Und das ist wahrscheinlich dann repräsentativ für die Nationalmannschaft. Also meiner Meinung nach ist Keenan wahrscheinlich der Option auf Schluss. Stand auch ein, zwei Mal als First Receiver am Wochenende. Und das ist auch was zum Beispiel Stuart Lancaster in Leinster betonen will, dass nicht nur Johnny Sexton quasi das Spiel verbindet, sondern jemand anderes dann den Druck hat übernehmen kann. Und das ist halt längerfristig so ein bisschen wie die All Blacks mit Bowden Barrett oder McKenzie auf Schluss, dann zu sagen, so einen zweiten Playmaker sozusagen zu haben. Also ich würde mal sagen, wer sich da durchsetzen kann als zweiter Spielmacher, dann haben die bessere Chancen auf Fullback zu stehen.
Okay. Jetzt unabhängig von der Fullback-Außendiskussion, wie zufrieden warst du generell so mit dem Spiel? War Italien überhaupt ein Gegner? Provokant gefragt.
Nee, also ich meine, wir haben kaum bis sehr wenig auf das Spiel Schottland-Georgien gesprochen, und zu Recht. Eigentlich ist das ein Spiel, was sehr eindeutig gewesen ist, auch Italien, Irland. Also Italien hat einen Versuch geschenkt bekommen von Johnny Sexton und der ein Versuch am Ende war so ein bisschen, ja, Punktetafel-Kosmetik, sage ich mal. 50-17 am Ende ist eher so nah dran. Also so nah dran war Italien eigentlich nicht. Also das ist ein bisschen, war sehr eindeutig. Also dass sie zwei Versuche legen könnte, wie gesagt, eine war geschenkt und eine war so mit dem letzten Aktion ein bisschen, wo die Verteidigung ausgeschaltet ist. Ich weiß halt nicht. Also wenn ich sehe, wir sprechen halt oft was drüber, wenn ich sehe, aber die Clubmannschaften, wie die aufgestellt sind und das Thema Grassroots Rugby in Italien, wie das halt ist, sehe ich nicht so, dass sie irgendwie sprunghaft plötzlich, dass Italien, also Italien wird nächstes Wochenende, also wir kommen halt später dazu natürlich, aber Italien wird nächstes Wochenende rausgehen und eine Klatsche bekommen von England.
Und
nach einer Weile ist es relativ demotivierend und falls die Leute zu Hause das auf englischen Fernseher geschaut haben, wie ich, gab es halt irgendwie so eine kleine Montage von Sergio Parisse und ich meine, der Typ hat nur verloren in der Six Nations, also ein paar Spiele gewonnen, mega viele Spiele gespielt und nur verloren und die sprechen immer noch über ihn. Ich denke, man muss so ein bisschen die Vergangenheit in der Vergangenheit lassen, nach vorne gucken und nicht nur hinnehmen, dass man so eine Klatsche bekommt, sondern sagen, okay, vielleicht zu diesem Wechsel, wir versuchen halt irgendwie so eine Betonung auf was anderes. Also es hat in den letzten 20 Jahren nicht so viel Früchte getragen, glaube ich mal.
Genau. Und
Ja.
Also erstmal Italien seit 25 Spielen in den Six Nations nicht gewonnen, was ich gar nicht glauben kann. Aber das sind ja ungefähr 5 Jahre, wenn man immer fünf
Ja.
Spiele pro Six Nations Saison hat. Also 25 Mal hintereinander eine Klatsche oder zumindest nicht gewinnen. Vielleicht haben sie irgendwann mal unentschieden gespielt, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist schon nicht schön. Zwei Teams reichen wahrscheinlich nicht aus in der Pro 14. Aber irgendwann meinte zu mir, die Amateurmannschaften da drunter in Italien, 12 oder 10, was ja so der gesamte Norden Italiens und plus Rom ist, da scheint die Qualität für Amateur-Rugby ganz schön gut zu sein.
Ja,
Allerdings
ich.
fehlt dann halt komplett der Link, die Verbindung zur nächsten Stufe nach oben, ne? Und
Ja, ich war ja letzte Woche in Italien und war erstaunt, dass ich in einem relativ kleinen Ort auch da in einem Club Rugby, also es ein Rugby Club gab, hat letzten Endes. Also es hat schon nicht komplett ja, weg vom
Ja.
Fenster, so wie hier in Deutschland, der absolute Randsport.
Das denke ich mir auch.
Aber irgendwie, wie du halt sagst, ist, ich glaube, die Stufen ist es halt einfach mal, wenn ich zum Beispiel so eine Clubmannschaft, also Leinster schickt deren zweiten oder dritten Mannschaft raus gegen die Italiener im Clubspiele und schicken die auch mit einer Klatsche nach Hause. Ne? Also ist auch so eine Sache. Ich glaube, der Abstand ist einfach sehr, sehr groß und wir haben das schon oft darüber gesprochen. Conor O'Shea, relativ bekannte auch Schluss von Irland, der sehr erfolgreich war mit Harlequins in England, ist jetzt quasi, weiß nicht genau, was sein Titel ist, aber so auch so Sporting Director RFU oder sowas. Der war halt ja in Italien und ich meine, die Voraussetzungen waren da, dass er auf jeden Fall was aufbauen könnte und ja, nicht, dass es ihm nicht gelungen ist, aber ich glaube, der hat dann irgendwann gesehen, wow, die Aufgabe ist doch ein bisschen größer als das, was ich vorher gedacht hätte, ne?
Und dann gehe ich doch lieber wieder nach England oder beziehungsweise
Ja,
verlasse
der war schon
Kairo.
einige Jahre dort und ich meine, der ist halt mehr oder weniger der leitende Mann im englischen Rugby jetzt, ne? Also der Job war wahrscheinlich, also auch für Familie und solches, um zurückzukommen nach England. Ja. Aber genau, im Großen und Ganzen, bevor wir halt kurz in die Pause gehen, aber im Großen und Ganzen war ich zufrieden mit der Leistung von Irland. Neue Spieler, viele Leute, viel Game Time gesehen, wenig Verletzungen, eine große Verletzung für Ringrose, jetzt 4, 5 Wochen Pause. Aber im Großen und Ganzen auch so ein paar schöne Moves, paar schöne Offloads.
Offloads, wen kann man da anders erwähnen? Peter Omani.
Ja, einfach ekelhaft, wie
E
geil das war.
ekelhaft, ekelhaft. Ich will sowas nicht sehen im Fernsehen. Da wird man dann erinnert, wie schlecht man selber ist. Oder wie durchschnittlich man selber ist, sage ich mal. So, ne? Ich würde zu Boden gehen und den Ball nach vorne verlieren. Oder also, wenn ich mit einer Hand so nach vorne fallen würde mit dem Ball. Ja, bestimmt ein Highlight des Spiels, würde ich sagen. Für mich.
Ja, also das ist auch so ein bisschen so eine Sache. Highlight auf jeden Fall, ekelhafte Offload. Aber ganz am Ende ist er der Fänger gewesen vom Ankick und fällt nach vorne. Italien kriegt noch den Versuch, also 7 Punkte. Das könnte entscheiden werden am Ende. So ein bisschen Jekyll und Hyde, so dort bei Omani, weiß halt nicht. Hab so meine Bedenken bei ihnen, hat gerade, ob er die richtige Lösung ist auf der Bank. Aber egal, wir haben genug darüber geredet. Lass uns kurz mal ein Päuschen
Okay.
machen. Irland gewinnt 50 zu 17 am Wochenende und gleich in Teil 2 sprechen wir über die anderen Spiele vom Wochenende. Also bis gleich.
Ist leider vorbei.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge: Kampf der Reality-Stars. Morgen 20:15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges: die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Podcast Vorpass. Big G und ich haben Teil 1 ein bisschen über die Spiele am Wochenende, vom Wochenende gesprochen. Big G, am Wochenende gab es auch noch, unabhängig von den International-Spielen, gab es auch Premiership-Finale. Ich bin nicht so der Riesen-Fan von Premiership-Rugby. Finde das ganze Thema mit Saracens und so hat es für mich ein bisschen verdorben. Aber Finale war am Wochenende. Absolute Top-Mannschaft in Europa. Exeter gewinnt am Ende gegen die Mannschaft, die vor einigen Monaten absolut katastrophal waren. Wasps, die es irgendwie geschafft haben ins Finale und am Ende war es ganz eng, ne?
Am Ende war es sehr eng, auch wahrscheinlich ein bisschen den Konditionen geschuldet, den Wetterbedingungen, aber Wasp hat sich nie aufgegeben und Chiefs mussten hart arbeiten, um dieses Ergebnis von 19-13 zu erreichen. Es war nicht schön anzusehen, nee, würde ich jetzt mal so sagen. Die, wie gesagt, Wetterbedingungen wurden immer schlechter. Und Wasp konnten auch gut dem Druck oftmals standhalten von Chiefs. Insbesondere von der Druck, der von den Stürmern ausgeübt wurde. Weswegen es so knapp war am Ende.
Ja.
Aber ich freuen wir uns für Chiefs. Ja, ne, oder?
Ein bisschen, um das zu verteilen, hätte ich lieber gesehen, dass Wasps hat gewonnen, weil Chiefs hat schon, na, die hatten schon European Rugby gewonnen, also. Aber ist ja egal, wie gesagt, also das Spiel anzusehen war einfach, also nur für Rugby Purists, würde ich mal sagen, war sehr schwierig, hat also da, ja, excited darüber zu sein, oder?
Ja, gibt's eigentlich irgendwelche, gibt's richtige Highlights, auf die man wirklich eingehen kann?
Ich weiß nicht, wir hatten ja geschrieben, es gab so ganz am Ende, wo Wasps eigentlich gute Positionen hatten zum Straftritt, hatten entschieden, diesen Gasse zu machen, haben den Ball verloren und die Exeter haben den Sack zugemacht mit dem Straftritt selber. Das war so für mich so ein entscheidender Punkt. Also ich fand es richtig, die Gasse zu nehmen. Ich habe dich ja gefragt, separat, ob das richtig gewesen war. Du hast gesagt, ja, also du hättest lieber zum Goal gekickt. Ich fand, es war ein relativ schwierigen Kick. Aber im Großen und Ganzen, nee, Highlights kann man echt nicht davon sprechen. Also ich meine, ein Versuch, es war, als ob die Jungs irgendwie mit einem Stück Seife spielen. Das war echt heftig, ne?
Ja, also wie du schon gesagt hast, für Rugby-Puristen, die halt auf gute Defensivarbeit stehen, sage ich mal so. Ja, ich hätte gesagt, am Ende, also ich habe schon, bevor sie zur Gasse gekickt haben und dann den Ball verloren haben, habe ich gesagt, die sollten lieber kicken. Ja, weil ich glaube, der Hooker, der eingeworfen hat, relativ jung auch, ich weiß nicht, 22 Jahre, ich weiß nicht, ob das der Starting-Hooker war die ganze Saison.
Du fragst Sachen.
Okay. Aber ich freue mich, dass Exeter gewonnen hat. Wasp, muss man natürlich allerdings sagen, war die letzten 4-5 Jahre auch öfters mal zumindest im Semifinale der Premiership. Also auch wenn jetzt vielleicht so ein katastrophaler Start am Anfang des Jahres war, sind die dann trotzdem noch ganz gut zurückgekommen.
Ja, die haben, also das ist, Wasp ist halt so eine Mannschaft, wenn die Leute wirklich das gucken, die eben in den letzten Jahren schon relativ viele Stars da hatten, ne? Also die haben Fekitoa zum Beispiel, All Black, die haben Courtney Beal gehabt, die haben Charles Piatow gehabt, die haben immer noch Jimmy Gopworth da, The Young, also die haben Menotti von Italien, also sehr viele International Stars. In den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger geworden. Dai Young ist der Coach gewesen aus Wales. Ja, ich glaube, dass er relativ einfach mal, ich weiß nicht, ob die Lust für ihn, da als Trainer zu arbeiten, war irgendwie weg oder nach mehreren Jahren mit derselben Stimme, dass die Jungs irgendwie nicht mehr sich motivieren könnten, aber der Co-Trainer quasi, oder Backstrainer, glaube ich mal, war Bassett, gerade übernommen und dann quasi einfach vielleicht neuen Impulse reingebracht letzten Endes. Die Spieler sind ja immer sehr geil gewesen, also sie haben einfach Top-Spieler. Vielleicht können wir dazu kommen, dass vielleicht darüber zu sprechen, dass ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, aber zum Beispiel Umanga, der Neffe von ja. Tana Umanga, ist jetzt nominiert worden für die englische Nationalmannschaft neben Owen Farrell als Verbinder.
Ach, das ist der Neffe. Ach, jetzt verstehe ich, ja.
Und anstatt Simmons, was ziemlich krass ist, ne, also die Simmons-Brüder, also einer der achte Kapitän und
European der Player of the
Year.
Ja.
Und dann Joe Simmons, genau, ist der Zehner gewesen. Und der ist halt nicht nominiert worden. Bisschen komisch für mich, aber weiß ich halt nicht.
Okay.
Naja.
Wo du apropos von Stars warst und so, ich habe komplett, weißt du, was ich komplett vergessen habe? Lima Subwanga.
Subwanga. Ich glaube, grundsätzlich hat er selber auch komplett vergessen, dass er noch da ist.
Ja, der Moment.
Hat eine geile Aktion gemacht.
Der hat den Ball. Das war seine erste Aktion, ne?
Ja, aber dann danach nur Kacke gebaut. Und das, also das beschreibt seine ganzen zwei Saisons, würde ich mal sagen. Und
seine ganze Karriere wahrscheinlich.
Nee, bei uns auf jeden Fall natürlich, ja.
Ja, aber war der so lange verletzt?
Der war teilweise verletzt, also ganz am Anfang. Und dann, wo er zurückkam, irgendwie nicht so die Qualität gezeigt, die man vielleicht erwartet hätte. Das ist so ein bisschen Fehlgriff für den auf jeden Fall. Ja, besonders, wo sie ja viele gute Leute hatten.
Wie bitte?
Die hatten so, die haben so sehr viele gute Leute auf 10, 12 und solches. Mhm. Und Subwanga war, sollte eigentlich der Mann sein. Und jetzt kommt Umanga und Subwanga schafft es gerade so auf der Bank, ne?
Hm. Ja, also ich meine, der war, für die, die es nicht wissen, der war eigentlich All Black Verbinder Nummer 2 oder 3. Eher Nummer 3, denke ich, für eine Zeit lang. Hat, weiß ich nicht, 10, 15 Spiele gemacht für die All Blacks und dann wahrscheinlich auch wegen der Kohle oder hat er auch in der Doku gesagt, dass er halt seine Familie wegen.
Ja, Geld, ne? Ich glaube es auch teilweise. Also guck mal, bevor Richie Mwanga hat Bart so geoutet hat in der Position, war Subwanga da und war eigentlich theoretisch besser als Barrett, aber hat es nie geschafft, Barrett komplett zu ersetzen. Und ich glaube wahrscheinlich, dass die Coaches irgendwie zusammengesetzt haben mit ihnen und haben gesagt, hey, deine Rolle wird immer als Backup halt sein. Im Gegensatz zu Mwanga, wo Mwanga reinkam und dann mussten die jetzt sagen, hey, Barrett, du musst auf 15 gehen, weil Mwanga ist besser auf 10 als du. Das hat Mwanga nicht geschafft und wahrscheinlich hat einfach gesagt, längerfristig habe ich nicht so die Chancen, auf die Nummer 1 zu sein in Neuseeland. Und ja, die Kohle ist auch natürlich, das hat man in der Doku gesehen bei Amazon, der hat einfach gesehen, dass die Kohle da bei Wars da ist und kann auf jeden Fall für seine Familie besser Kohle verdienen letzten Endes. Ne? Aber seine Leistung ist auf jeden Fall nicht top gewesen die letzten 2 Jahre.
Ja.
Naja. Genug gut. Wahrscheinlich gesagt, um das Spiel.
Exeter 1913 gewonnen. Ist jetzt einer der wenigen Teams in Europa, die sowohl nationale Meisterschaft als auch Champions League gewonnen haben. Ich glaube, es ist nur Toulouse, Saracens, Wasps, Leinster. Ich weiß nicht, ob Toulon noch, glaube ich nicht. Also ganz wenige.
Frage, ja.
Toulouse auf jeden Fall, oder?
Ja, Toulouse auf jeden Fall, aber Toulon ist
gut. Und Leinster auch. Na gut, ja, 1913, schließen wir ab das Kapitel. Freuen wir uns.
Gab ja noch das Spiel, also wenn die Leute es chronologisch verfolgt haben, war erstmal Irland-Italien, dann gleich Exeter Wasps und dann zum Abend hin quasi die Vorbereitungsspiel für die Six Nations Wales gegen Frankreich. Ich habe auf jeden Fall nebenbei geguckt und immer wieder gestaunt, was da abgeht. 38-21 ging es aus. 21-13 war es zur Halbzeit. Auf jeden Fall hat für jemanden, der unparteiisch war, auf jeden Fall viele geile Versuche, viele geile Sachen gesehen, oder, Big G?
Ich dachte, es wird, weil ich habe mich daran erinnert an die Weltmeisterschaft Vorbereitungsspiele und dachte mir so, oh, die waren alle relativ ätzend und ein bisschen langweilig. Und sowas Ähnliches habe ich eigentlich auch hier am Samstag erwartet. Ne? Ich dachte mir so, naja, das ist ja ein wertloses Freundschaftsspiel, in Anführungszeichen. Ne? Weil es kein Six Nations-Spiel richtig ist und es ist nur so ein Vorbereitungsding und wer weiß, wie das wird. Aber es hat meine Erwartung dann doch übertroffen, sage ich mal so. Also von Anfang an, es ging hin und her. Ich meine, der Anfang war ja gleich, Franzose fängt den Ball nicht beim Ankick und weiß nicht, 90 Sekunden später legt Lee Halfpenny einen Versuch, oder? 2 Minuten später?
Ja, es war auf jeden Fall gleich zum Anfang.
Schnell.
Ja.
Das war halt schnell.
Schnell. Aber auch so ein bisschen, also was beide Mannschaften irgendwie, es war so ein bisschen greasy, also ein bisschen nass der Ball und oft so Vorbälle oder Pässe nicht gefangen und so, es waren sehr, ja, so, also würde ich mal sagen, keine Top-Leistung weder noch von Frankreich oder von Wales, ne? Also grundsätzlich top zu sehen, aber die Coaches waren bestimmt so enttäuscht mit so einigen Sachen dort, ne?
Ja, was meinst du genau mit der Verteidigung?
Sean Edwards? Sean Edwards ist ja Defense Coach bei Frankreich und wird schon enttäuscht sein, wie manchmal, wie einfach Wales da durchgekommen ist und auch umgedreht. Manchmal ist Frankreich super easy durch die ganze Mannschaft gelaufen von. Also Dupont zum Beispiel mit diesen lazy Cheatlines, also immer als Neuner hinterherlaufen, aber die Diagonal, also so oft hat er einfach so den Lauf gemacht und den Ball bekommen und ist halt 1 gegen 1 oder 1 gegen niemand gewesen. Ja, so ein paar Sachen hätte man vielleicht als Defense-Coach, aber ich glaube, das ist okay gewesen, ne? Es ist halt irgendwie schon Freundschaftsspiel sagt man nicht, aber schon Vorbereitungsspiel. Man sieht schon, dass es eine Weile ist, seitdem die alle zusammen miteinander gespielt haben. Ich glaube, es ist okay als Vorbereitung für das Super Saturday am Wochenende für die Six Nations, oder?
Ja, also ich glaube, die haben jetzt einen Vorteil. Also ein Spiel mehr ist immer schon mal ein Vorteil, denke ich. Ja. Auf jeden Fall. Das denke ich, weiß jeder, der schon mal selber gespielt hat. Ich denke auch, dass das, es war doch gut für die Mannschaften, dass man jetzt die Fehler halt gesehen hat, ne?
Ja.
Wie du sagst, mit der Defensive auf beiden Seiten. Also wobei ich sagen würde, dass die Wales-Defensive wahrscheinlich noch löchriger war als die von Frankreich.
Ja.
Und das kann man, jetzt kann man halt an den Fehlern arbeiten und das abstellen, sage ich mal so.
Ja. Ich meine, nach 58 Sekunden irgendwie den Versuch zu kassieren, ist eine komische Sache, aber ja, es ist wahrscheinlich besser, jetzt die Fehler zu gestehen als später. Ich glaube mal, es zeigt auf jeden Fall, wenn ich halt die Verbindung oder ein bisschen in die Preview halt reingehen kann, aber können wir halt gleich machen, zeigt auf jeden Fall, dass die heiß sind, alle Mannschaften für das finale Wochenende. Nächste Wochenende. Was ich halt muss, auf jeden Fall erwähnen muss, ist einfach diese, wir haben ja diesen ekelhaften Offload von Omahni gelobt, aber der Chip und wieder gefangen von Teddy Thomas war einfach auch ziemlich ekelhaft anzuschauen, oder?
Ganz wann war das? Ganz am Ende?
Also relativ am Ende ist er irgendwie so, macht er so einen Durchbruch, also der, ich glaube mal, der, wer hat den Ball von der, so aus einem offenes Gedränge oder so irgendwie von.
Also das war ein Screw.
Aldrete oder so hat einfach mal so den Ball aus dem Rock irgendwie so zu ihm gepasst. Er war ganz außen an der Linie. Also irgendwie
hat dann den Platz hinter Bigger gesehen?
Den kleinen Chip, aber es springt halt nicht, sondern es war nur gerade so hoch genug, dass es über Bigger geht. Dann fängt er es direkt wieder und Versuch gelegt. Das war schon zauberhaft und die Kommentatoren, wo ich geschaut habe, haben auch gesagt, ziemlich krass, dass der Junge das nicht in der 23 von Racing Metro geschafft hat.
Mhm.
92 meine ich. Ja, ne, er saß so auf der Bank und hat nicht mal es geschafft in der Kader, aber das war schon Zucker und freut mich auf jeden Fall für nächstes Wochenende für Irland gegen Frankreich.
Ja, ich bin gespannt. Irland wird das Spiel bestimmt sehr, die Irland-Coaches werden es sehr genau verfolgt haben.
Bevor wir vielleicht da zum Preview kommen, hattest du diese eine Fall gesehen mit LaRue und Almond Jones. Stand, opala, mein Headset fährt ab, war in der 19. Minute. Also ich habe es gar nicht im Spiel selber gesehen. Und erst mit den, also in den Videoschießschritten auch scheinbar nicht gesehen. Wurde halt gesighted für Striking with the Arm.
19. Minute.
Ja, genau. Nee. Es war so quasi so ein ja, ein Paket und Leroux, der Südafrikaner für Frankreich, versucht Armin Jones also zum Cleanout zu machen irgendwie, aber oben relativ fängt hoch an und dann rutscht halt über den Hals. Es war schon grenzwertig für mich, das fand ich halt schon heftig. Also ich dann
grenzwertig rot oder grenzwertig gelb?
Also es wäre, glaube ich mal, ein grenzwertiges Cleanout auf jeden Fall, wahrscheinlich schon gelb würde ich, muss man gucken.
Ja, die fangen ja jetzt oben immer an, ne? Also es ist eine rote Karte und dann geht man ja Mitigating Factors runter eher, ne?
Nee, also der, also ich musste mal, also falls die Leute das, also du müsstest mal sehen, ich hatte es dir geschickt, vielleicht hast du es noch nicht gesehen. Also er setzt halt an und versucht den, ja, das Paket irgendwie zu stören, den Cleanout zu machen mit Armin Jones und rutscht halt immer höher, hat ihm dann irgendwann Hals, verfolgt weiter diesen Cleanout und am Boden gibt er ihn noch, also sieht so aus, dass er ihn noch so mit den Ellenbogen ins Gesicht schlägt. So sah es aus. Ich war erstaunt, dass es halt gar nicht mal im Spiel aufgetaucht ist. Fand es ganz schön grenzwertig, aber wie gesagt, wurde halt jetzt zum Disciplinary Hearing gerufen.
Welche Position spielt er?
Zweite Reihe.
Okay.
Also
erinnert mich an den zweite Reihe Stürmer, der irgendwie den Ellbogen auch mal ins Gesicht gesauen hat bei der Weltmeisterschaft, oder?
Balamuena, ja, genau. Ja, ja, das war, ja.
Und danach zurückgetreten ist.
Ja, ist irgendwie so unnötige Kleinigkeiten, fand ich. Aber wie gesagt, es hat keiner gesehen, also ein Videoschiedsrichter. Erst zum Ende des Spiels, okay, also nach dem Spiel, waren die Highlights und haben diese vorgetragen und jetzt ist es halt in den Medien, das ist quasi morgen hat quasi dann zum Disciplinary Hearing gebracht wird. Mal gucken, was daraus wird. Also höchstwahrscheinlich wird er auf jeden Fall gesperrt für das Spiel gegen Irland. Mal gucken, ob es länger wird. Naja.
Okay, Donald, das war unser Review auf das pickepackevolle Rugby-Wochenende. Barbarians gegen England können wir nicht reviewen.
Das war auch, glaube ich, auch ein geiles Review. Circulating auf jeden Fall im Internet, was die Jungs da gemacht haben.
Also ich weiß von Leuten, also ein, zwei Rugby-Kollegen noch aus München, die haben auch Leute, die arbeiten Twickenham, also die arbeiten für irgendwelche Eventagenturen in Twickenham für RFU, die sind richtig angepisst, ne? Die sind richtig sauer, weil denen halt natürlich auch Einkommen wegbricht, sag ich mal so. Plus, da haben sich wahnsinnig viele Leute drauf gefreut, ne? Rugby-Spieler aus ganz England. Und es war natürlich auch ein wichtiges Vorbereitungsspiel zum Teil für Eddie Jones, denke ich, ne? Das darf man nicht vergessen. Also.
Ja, also ich glaube, wie du auch gesagt hast, also ein Spiel mehr ist immer gut, also es wäre gut gewesen. So ein bisschen schade, dass ja, also ich glaube, was ich gelesen habe, dass ganz viele von den Saracens-Spielern plus quasi Chris Robshaw auf jeden Fall und auf jeden Fall habe ich gesehen, Fergus McFadden von Irland, haben sich entschieden, irgendwie in der Kneipe zu gehen. Also die haben diesen Covid-Regeln gebrochen, indem die halt nicht innerhalb des Hotels quasi in dem Bubble, in der Blase geblieben sind und haben dementsprechend
zweimal in die Kneipe gegangen, ne? Und Mittwochabend weggegangen.
Ja, das sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Events, aber ich meine, einmal das zu machen, reicht schon als.
Ja, ja. Das ist schon schlimm genug, aber dann Mittwochmorgens aufzuwachen und sagen, naja, heute gehen wir halt nochmal weg oder so. Ne?
Das Witzige ist, die haben also das Ganze, die Medien haben über eine erfahren und viel später dann haben gesagt, das war schon das zweite Mal. Es ist schon ein bisschen peinlich. Ich finde es traurig. Ich finde es auch schade für einige Leute, die da so ein Abschiedsspiel hätten machen wollen. Ich finde, es gehört zum Kultur, dass man gerne sowas trinken geht, aber vielleicht hätte man das anders regeln, lösen können. Ich finde es halt schade, dass Spiele nicht stattfinden könnten für England auch als Vorbereitung für Six Nations.
Also aber alle anderen Kommentatoren, Podcasts, sonst irgendwas, alle sind, also bevor überhaupt noch klar war, dass es abgesagt wurde, haben schon da gesagt, absolut Disgrace und so, ne? Super enttäuschend und man wusste auch bis Freitag oder Donnerstag haben sie noch versucht, 14 andere Spieler reinzubringen, aber das wäre ja gar nicht gegangen, deswegen musste man es absagen.
Ja, die haben versucht, was ich gesehen habe, zum Beispiel Bristol, die sich vielleicht hätten vorbereiten können auf das Spiel im Finale, weil Wasps so viele Covid-Spieler hatten oder Covid-Fälle hatten, hätten eigentlich mit viele Bristol-Jungs auffüllen können, aber ich weiß nicht, inwiefern die dann doch bereit wären, den Tausch zu machen, ist auch Logistik wahrscheinlich nicht möglich.
Okay, sei es drum. Wir schauen auf nächstes Wochenende, aber erst nach der Pause, würde ich sagen, oder Donald?
Ja, gleich bei Vorpass.
Bei Vorpass.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wir sind wieder da. Also Teil 3. Wir wollten halt ein kurzes Preview machen fürs kommende Wochenende. Big G am Wochenende ist natürlich Super Saturday, also quasi wo alle Six Nations Teams spielen, aber davor, als kleine Häppchen sozusagen davor, wenn die Leute früh aufstehen können, gibt es halt Wallabies gegen All Blacks, ne?
Genau, 9.45 Uhr deutscher Zeit spielen die Wallabies zu Hause in Australien gegen die All Blacks. Es wird das dritte Spiel des Bledisloe Cup sein, insgesamt von vier. Bisher steht es 1-0 oder 2-1, könnte man sagen, für die All Blacks. Ein Unentschieden und ein Sieg für die All Blacks bisher. Wenn die Wallabies tatsächlich schaffen, in dem Spiel zu gewinnen, steht die Entscheidung eine Woche später dran, in dem vierten Spiel, sag ich mal so. Was halt schon schön wäre als Zuschauer, sag ich mal so. Also ich hoffe auf einen Wallabies-Sieg, kann es aber auch mir momentan nicht so richtig vorstellen, sag ich mal so. Also da müssen die schon wieder einige Schippen drauflegen, sag ich mal so. Lineout muss besser funktionieren. Das war in beiden Spielen ein bisschen Problem. Ruck Breakdown Work, disziplinierter sein, weniger Penalties weggeben. Ja, und dann ist halt mal die Frage, wie wieder Caleb Clark zum Beispiel auftreten wird, falls er spielen wird, wovon ich jetzt mal ausgehe.
Das Schöne!
Wie man dem halt entgegentreten will.
Also apropos treten, vielleicht einfach nicht so viel sinnlos kicken zu denen. Also das wäre Schritt 1. / James O'Connor, come on.
Meinst du, zu viel kickt?
Also zu viel ohne, also Kick ohne Konzept dahinter, hat er schon einige Male gemacht, ja.
Na, hat er ein Konzept gehabt und wir haben es nicht verstanden, Donner?
Nee, also ist ein Kick, wo die meisten Leute so ausgerastet sind wegen Caleb Clark, also kickt er wirklich durch die Mitte, gibt keinen Chaser an einer Clark 20 Meter, wo er wirklich einen Anlauf nehmen kann und ja, das...
Okay, das ist aber jetzt nicht Connor, okay, dann entweder lag es daran, dass die Absprache gefehlt hat, dass kein Mensch wusste, dass James O'Connor kickt, oder dass die Leute eigentlich wussten, dass Connor jetzt kickt und einfach keiner gelaufen ist.
Ja, es gibt eine schlechte Entscheidung, aber auch eine schlechte Ausführung. Also die Entscheidung war wahrscheinlich das Falsche und die Ausführung, das relativ mittig zu setzen, ist auch relativ schlecht, aber lass uns nicht so viel ins Detail gehen. Also ich glaube grundsätzlich, was wir gesehen haben in dem ersten Spiel, ist, Australien war doch näher dran, als wir gedacht hätten an den All Blacks. Und ich fand auch im zweiten Spiel, das sind nicht Welten auseinander. Ich finde, wie ich halt gesagt hatte, ich finde zumindest von Dave Rennie ist da irgendwie ein Konzept dahinter. Es fehlen halt wahrscheinlich einfach nur die Spieler. Also der Vorteil bei Neuseeland ist, dass sie einfach mal wahrscheinlich 3-4 Mannschaften tief erste Mannschaft stellen könnten, oder?
Ja, das stimmt wohl. Und ja, es sind einige Sachen nicht klar. Wer spielt Nummer 2 wirklich? Wer ist wirklich der beständigste Hooker bei den Wallabies? Damit fängt es halt schon an. Das ist schon immer wieder, es gibt da ein, zwei, den Brumbies-Menschen, den Reds-Menschen und den Rebels-Typen und die sind alle drei immer so im Wechsel dran gekommen und alle hatten aber immer mal ihre Probleme beim Lineout werfen, ne? Schon mal das erste Problem.
Steven Brewer vielleicht anrufen?
Oh. Ja, der hat aber damals auch immer nur 60 Minuten gespielt, ne? Obwohl der Captain war, der wurde immer zur 55. und 60. Minute ausgewechselt, sage ich mal.
Hätte
so
für Irland spielen können, der Junge. Aber naja.
Na gut, tippen Wallabies, All Blacks? Bauch heraus.
Ich glaube, dass All Blacks gewinnt, aber es wird eng sein. Also ich glaube, vom Punktetafel zumindest wird nicht irgendwie 60-0 stehen oder sowas. Also ich glaube, sowas wie es war, vielleicht irgendwie 24, 19, 24, 17 oder irgendwas, was eng ist, aber vielleicht sind die All Blacks deutlich besser, aber punktemäßig wird es halt, glaube ich, mal eng bleiben.
Also du tippst so 24, 19, 24, 17 für All Blacks. Ich tippe mal genau das Umgekehrte, 24,
okay.
19 für die Wallabies. Einfach mal Gutisch. Verrückt sein.
Ist egal, wir hören sowieso die nie wieder. Also
wir haben noch nicht einmal zurückgehört, was wir getippt haben.
Obwohl ich sagen muss, dass ich gesagt habe, Irland, Italien, 20 Punkte Unterschied. Und du hast gesagt, eher so 30, 40. Mhm. Und ich lag auf jeden Fall näher dran.
Boom. Ja. Gut, das ist halt der Samstagvormittag. Es wird wahrscheinlich bei mir pochierte Eier irgendwo geben.
Oh Mann, das habe ich geliebt bei dir. Immer so morgens auszustehen, runterzugehen und dann hast du schon schön fettiges Bacon, schön Avo Toast, Sourdough Bread. Oh, das wäre geil.
Ja, das wird der Samstagmorgen sein. Ich weiß noch nicht, wo genau, wer sich hier dann anbieten wird in München, weil ich habe weder Wohnzimmer noch Fernseher. Mal gucken. Genau, aber okay. Dann, das ist ja erstmal ein Viertel des Tages. Danach geht es ja weiter mit Super Saturday. Ja. Und da bist du wahrscheinlich noch aufgeregter. Womit fängt es denn an?
15.15 Uhr fängt es an mit Wales gegen Schottland. Also beide Mannschaften sind aus dem Rennen. Also können halt quasi nichts mehr Six Nations mäßig gewinnen. Aber, glaube ich mal, ein gutes Spiel tippe eher so Richtung Wales, also in Wales gespielt. Wales ist grundsätzlich einfach die bessere Mannschaft, hätte ich gesagt. Weiß nicht, was unser Kumpel Finn Russell dazu sagen wird, aber wir rufen ihn vielleicht mal später an. Ja, also grundsätzlich sind die beide aus dem Rennen. Dann geht es eigentlich weiter um 17.45 Uhr mit Italien, England.
Italien zu Hause, ja, genau.
Genau darum geht es, ob, also es geht natürlich, England wird gewinnen, aber es geht darum, ob die genug schaffen werden, um den Differenz zu Irland wirklich deutlich zu machen. Also momentan ist es quasi, Irland hat plus 23 über England. Und falls es irgendwie mit Punkte ausgeglichen wird, es geht dann um die Punktedifferenz. Aber
ach, das wäre das Nächste, ja?
Genau, und da eigentlich wäre es dann sozusagen kann England, wenn der hat, was sie höchstwahrscheinlich machen werden, Italien schlagen, dann weiß Irland, was sie gegen Frankreich machen müssen. Und eigentlich kann Irland das Ganze gewinnen, indem die einen Bonuspunkt gegen Frankreich erholen. Aber da Irland das, glaube ich, nie gemacht hat.
Und in Frankreich,
glaube ich mal, sind wir immer froh, ob wir überhaupt gewinnen. Genau, so eine Dominanz hatten wir in den letzten 20 Jahren nicht, ne? Also ich würde halt mal sagen, das ist ganz schon hoch angelegt. Aber ich glaube halt auch, dass England mit mehr als 23 Punkte Italien schlagen werden hat. Ne?
Genau, also um die Ausgangslage, also Irland ist einen Punkt vor England in der Tabelle gerade. 14 Punkte hat Irland, England hat 13 Punkte. England wird...
Frankreich auch 13, also Frankreich kann es auch theoretisch auch gewinnen, aber es ist ein bisschen komplexer.
Wieso komplexer? Frankreich müsste...
Also Frankreich musste gewinnen und auch dann mit einigen Punkten Unterschied und musste hoffen, dass England nicht so viele Punkte gegen Italien schießt.
Ja, okay, das ist okay, das ist der unwahrscheinlichste Fall.
England hat 2 Punkte plus schon, also England steht in der Punktedifferenz schon besser. Als
15 anstatt 13, ja.
Die haben nicht diesen leichten Spiel gegen Italien.
Also England hat Druck, erstmal zu gewinnen, Bonuspunkt, klar, Bonuspunkt und dann halt auch möglichst mit...
Ja.
Naja, also um auf der sicheren Seite zu sein, irgendwie, jetzt haben sie ja 15 Punkte und du hast von den 23 Punkten Unterschied gesprochen. Das heißt, England müsste Bonuspunkt am besten mit 35 Punkten mehr gewinnen.
Ja, also ich glaube, so alles über 30 reicht, weil auch wenn England Frankreich schlägt, glaube ich nicht, dass der Differenz groß wird. Aber ich weiß halt nicht. Also auch, also wenn Irland zum Beispiel 19, 18 Frankreich schlägt, ist es halt nicht genug, also dann hätte England gewonnen. Aber es sind so viele Ausgangsmöglichkeiten, also um das zusammenzufassen, Irland kann es komplett in deren eigenen Händen behalten, wenn die mit Bonuspunkt, also mit 4 Frankreich gewinnt, was sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Mhm. Irland kann es aber auch gewinnen, wenn die Frankreich schlagen und England es nicht schafft, mit sozusagen mehr als 23 Punkte Differenz zu Italien zu haben, aber glaube ich mal, schon nach dem Spiel am 17.45 Uhr am Samstag sehen wir schon, dass England ein paar mehr Punkte auf der Tafel hat, also England ist auf jeden Fall stark Favorit, sagen wir es mal so.
Okay. Bist du aufgeregt?
Aufgeregt nicht. Ich bin froh, dass es halt irgendwie, also ich bin froh, dass es so Ende geht, also dass es erstmal vorbei ist und dann es hat quasi dann diese andere, diese Autumn Internationals gibt, wo die halt quasi ein bisschen mehr, wo wir vielleicht ein paar andere Leute sehen werden und nicht unbedingt immer so die erste 15 sehen müssen. Also ich finde, es hat ein cooles Konzept, vielleicht so ein paar andere Leute zu sehen. Bin aber gespannt, wie es halt ausgeht. Also England muss auf jeden Fall rausgehen, Italien schlagen und ein paar Punkte auf den Tafel bringen, aber ich glaube, das machen wir.
Okay, okay. Schaust du dir alle Spiele an?
Ich hoffe, also es ist abhängig mit Frau und Kind, immer muss man ein bisschen arrangieren sozusagen, aber ich hoffe, dass ich zumindest im Hintergrund was laufen lassen kann, ja.
Ja, Wales, Schottland wird mich am wenigsten interessieren.
Ja.
Unser Spiel wurde abgesagt.
In England, Italien interessiert auch keinen Schwein.
Mhm.
Außer vielleicht irgendwie The Queen oder sowas.
Mhm.
Oder Vivian als riesen England-Fan wahrscheinlich.
Ah, okay, okay. Gut, was ist deine Vorhersage? Jetzt noch nicht mal punktetechnisch. Wer glaubst du, wird die Six Nations
gewinnen? Also ich glaube, England gewinnt es. Und es gewinnt die, indem die hat... Also ich meine, wenn Irland 50 Punkte gegen Italien schaffen kann, dann schafft es England genauso wahrscheinlich. Also. Und ich glaube, die Engländer sind nicht so blöd, dass sie ganz am Ende einen Gegenversuch kassieren. Also 40 Punkte Abstand ist locker möglich für England und daher glaube ich mal, dass die das Ganze gewinnen. Und ich glaube dann, dass Irland gerade so Frankreich schlägt. Also super schwierig nach dem Spiel jetzt am Wochenende, wo es mit Wales und Frankreich so immer hin und her ging.
Mhm.
Immer super gefährlich, wenn die Franzosen einen guten Tag haben, dann zu Hause, ne, und die Fans, die hinter sich sind, kommt halt einen richtigen Fahrt auf, ne, aber weiß ja nicht.
Hm.
Was sagst du dazu, so das Ganze?
England wird in Italien mit 5 Punkten auf jeden Fall gewinnen.
Und also Punktedifferenz dann auch?
Ja, also ich glaube, dass die mit mehr als 23 ja. Unterschied gewinnen werden. Jetzt ist die Frage, vielleicht ist Frankreich jetzt auch so stark.
Ja.
Und eigentlich ist alles, vielleicht ist das schon hinfällig, vielleicht braucht England auch gar nicht. Vielleicht gewinnt England ganz knapp so mit 27 Punkten Unterschied oder so, aber Frankreich zaubert was aus dem Hut. Was auch immer, 20, 30 Minuten und schockt die Iren vollkommen. Du hast gesagt, ihr habt doch noch nie mit Bonuspunkt gewonnen.
Aber ja, auch kaum gewonnen. Also
kaum gewonnen.
Ich meine, oft ist in den letzten Jahren unentschieden irgendwie.
Aber Zuschauer sind ja nicht zugelassen, ne?
Ja, aber Frankreich ist eher so, die schlechten Seiten haben die hinter sich, ehrlich gesagt. Also Frankreich ist wieder mit Frankreich zu rechnen, sozusagen.
Ja, aber haben die nicht das letzte Spiel der Six Nations in Schottland verloren?
Ja, aber...
Was wir alle nicht gedacht hätten?
Also in Irland sagen wir dazu C'est la vie.
In Irland sagt ihr dazu C'est la vie.
Ach, guck mal, in Schottland kann jeder verlieren, ne? Auch Frankreich.
Also ich glaube, England wird die Six Nations gewinnen, dadurch, dass Frankreich Irland schlagen wird. Tut mir leid, ja. Dann.
Nee, kann man, ist okay.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall, genau, könnt ihr euch das anschauen. Wie gesagt, alle Spiele hintereinander. 15:15 Uhr, 17:45 Uhr, 21:05 Uhr dann Frankreich gegen Irland.
Und 9:45 Uhr Bledisloe.
Genau, ein langer Tag vom Rugby. Also schickt eure Familien und Kinder irgendwo anders hin am Samstag. Genau, ihr werdet halt den ganzen Tag vor dem Bildschirm verbringen, oder?
Und wir besprechen das Ganze dann darauf. Freue mich schon.
Genau, dann freuen wir uns einfach mal auf nächste Woche, wenn wir das englische Sieg feiern können. Und wenn nicht, dann freuen wir uns auf was anderes.
Okay. Super, Donne.
Danke Big G, Zuhörer. Danke euch zu Hause und bis bald,
bei Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.